Hey, Kids, it's me, Michael. Ja, da sind wir mal wieder hier nach langer Solo-Pause auf diesem Kanal. Auf dem englischen Kanal ist ein bisschen mehr von mir alleine geschehen, aber ansonsten war ich einfach derb überarbeitet zuletzt und ja, da ist hier ein bisschen was liegen geblieben. Kamen ja auch nicht ganz so viele Podcasts wie sonst zuletzt. Also zuletzt hatten wir irgendwie einen pro Woche oder so. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich war einfach, der hat doch ein bisschen ausgebrannt und ein bisschen gestresst. Und das ist auch noch nicht viel besser geworden. Das ist ein bisschen besser geworden. Aber ich habe immer noch so viel zu tun mit der Arbeit und so weiter. Aber ja, quatschen wir hier mal wieder so ein bisschen über Unsinn, ist ja schon wieder ein paar Tage her. Reden wir mal über ein bisschen Zeug, was geschehen ist und ein paar Filme. Viel Zeug ist nicht geschehen. Ich war jetzt primär arbeiten, wie man das so macht, wenn man Geld haben möchte. Und Geld haben ist gut, dann kann man das nämlich für schöne Dinge ausgeben. Wie zum Beispiel ein Besuch der großen Kyoto International Manga Anime Fair. Oder KyoMAF. Ja, war 2 Tage, Samstag, Sonntag, ich konnte nur 1 Tag, ist auch okay so, aber ja, konnte ich halt auch nicht alles vom Programm mitnehmen, ist wohl so die 2. Manga-Anime-Veranstaltung in Japan, wenn ich das richtig verstehe, auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding, kommen gleich immer so 30.000 Leute ein bisschen drüber, haben da Freude und Spaß und Gedöns und ja, das ist ganz lustig. Ja, und was ist das überhaupt? Das ist jetzt, ich war ja jetzt bei so ein paar so Manga und vor allem halt Doujinshi-Veranstaltungen. Das hier war was ganz anderes. Das war so ein hochoffizielles Ding, wo verschiedene Anime-Studios eben ihr Kram ausgestellt haben, Gesprächsrunden veranstaltet haben. Und also Geschichten, also da kann man sich vor allem Zeug anschauen, gab auch ein Konzert, was sau teuer war, konnte ich dann auch nicht hin, weil das ein bisschen viel Budget verschlang. Aber primär ging es halt um die Sachen, die so jetzt neu rauskamen oder neu rauskommen. Zum Beispiel gab es da was zu Let's Go Karaoke oder Oshinoko, Witch Watch, was haben wir hier noch? My Hero Academia, hier Final Season, bla. Was haben wir noch? Chainsaw Man, den neuen Film, der jetzt auch schon läuft, habe ich noch nicht gesehen. Was haben wir hier noch? Get On Kyoto City Subway, nie von gehört. Panty and Stocking ist irgendwie was Neues. Auch ganz cool, da saß ich im Auto. Und ja, Bocce the Rock war was, konnte ich leider nicht hin. Ich war dann noch bei einer Talk-Veranstaltung für, anscheinend heißt es auf Englisch, A Day with the Mikadono Sisters. Ach nee, das ist der Titel der Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie der englische Titel der Serie ist. Irgendwas mit den Mikadono-Schwestern muss es ja wohl sein. Ja, es ist Dealing with Mikadono Sisters is a Breeze anscheinend. Also heißt es hier auf Wikipedia. Davon habe ich genau die 1. Folge gesehen. Die fand ich nicht besonders gut. Die habe ich auch nur gesehen, weil ich da schon mal bei einer Veranstaltung war, weil ich da Menschen kenne, die großer Fan einer Synchronsprecherin sind. Und zwar ist das die Aoyama, wie heißt sie? Aoyama Yoshino. Und zwar ist das die Sprecherin von Bocce aus Bocce the Rock. Und ja, war ganz niedlich diesmal. Also das letzte Mal, als ich da zum Event war, war das hier direkt in Osaka, direkt um die Ecke. Konnte man halt relativ gut hin. Und war so ganz nett, ganz lustig. Also bei diesen Veranstaltungen geht's da auch mehr darum, dass die ein bisschen rumkaspern und ein bisschen Blödsinn machen, also irgendwie immer sowas mit Lieblingsszenen wählen und irgendwelche komischen Quizze und so Kram. Also es ist mehr so ein bisschen halbe Stunde Unterhaltung, damit sie dir am Ende irgendwas verkaufen können. ne? Also nicht direkt verkaufen, also anpreisen können, hey, da kommt jetzt demnächst die DVD oder was auch immer, ne? Und so war das diesmal auch, war ganz nett. Die Sprecherinnen hier sind alle ganz charmant und ganz lustig und machen eine gute Show, dann ist das schon mal in Ordnung. Das war auch hier so ein bisschen einer der Hauptgründe, warum wir da überhaupt hin sind. Wir auch so ein bisschen rumgucken, was da so zu sehen gibt, ist natürlich auch schön. Ne? Ein bisschen Kram kaufen. Ne, Geld ausgeben ist ja auch immer toll, war aber auch, also wir waren Sonntag da, war dann aber auch zum Großteil schon ausverkauft. Also vieles, was da irgendwie interessant gewesen wäre, war schon weg. Und das war ein bisschen schade. Aber ja, schlechtes Essen gab es übrigens auch. Also ich habe gegessen einen Salsa Dog, also quasi ein Hotdog mit so Salsa-Soße und so ein bisschen eingelegten Scheiß drauf. Und das Problem war, das haben sie schon irgendwie ewig lange vorher vorbereitet und das hat da so richtig schlimm reingesuppt. Das heißt, du hast in dieses Brot gebissen, das war unten schon so ganz aufgeweicht und dann kam es da halt literweise rausgetropft. Total ekelhaft, widerlich. Die Wurst, die da drin war, war auch nicht für diesen Zweck geeignet, weil die Pelle drumrum so irgendwie zäh war, dass man die kaum beißen konnte. Da brauchst du schon ordentliches Messer, um das ordentlich zu essen. Ja, Essen war furchtbarer Mist. Aber ja, muss man ja auch mal durch. Ne? Also man muss ja auch mal schauen, was da für schlimme Dinge gibt. Ja, und da hat es natürlich so tausende Anime-Studios, die eben zu irgendwelchen Serien, teilweise auch älteres Zeug, dann irgendwas ausgestellt haben. Konntest dir irgendwie ein paar Bilder angucken. Ich habe irgendwo gesehen, da haben sie dann so ein bisschen gezeichnet. Dann konntest du dir halt direkt angucken, wie dann der Künstler da vor sich hin pinselt. Und gab es dann auch so kleine Veranstaltungen, so kleine Gesprächsrunden und so weiter, wo du dann hin konntest. Alles ganz niedlich, alles ganz nett. Muss man aber, glaube ich, vorher relativ guten Plan machen, was wie wo, was man wo sehen kann. Dann kann man da, glaube ich, viel mitnehmen. Also war ganz gut. Ne? Also, was gab's denn hier noch? Da gab's noch Pentian Stocking, hatte ich gesagt. Girl Meets Rock war noch irgendwo was ausgestellt. Boys Be Made. Also Made im Sinne von ja, die Haushälterin, ne? Sentenced to be a Hero, was auch immer das wieder sein mag. Ja, Witchwatch hatte ich erwähnt. Ramen Akaneko, also irgendwie so Ramen Katzen. Also Kram. Spy Family natürlich. Skip and Loafer, da gibt's anscheinend jetzt irgendwas, irgendein Event. Ich glaube ein Theaterstück in Osaka, habe ich irgendwas gesehen. Shidobako. Gab's ja auch was. Also ganz viel Kram, wo dir irgendein Zeug angucken kannst. Auch ganz lustig. Da haben irgendwann plötzlich ganz viele Leute einfach Schlange gestanden, so mitten im Raum und keiner wusste warum. Haben wir uns aus Jux mit reingestellt und dann irgendwann hieß es los und dann sind da alle auf so zwei Damen losgerannt, um dann Aufkleber von denen zu kriegen. Also ja, gab's halt irgendwas geschenkt, aber das hat man uns halt vorher auch nicht erklärt. Ne? Und ja, also Kram, natürlich gab's einen Haufen Cosplay, draußen war dann auch noch irgendwie so eine Bühne, wo dann noch eine Idol-Band gespielt hat, die hießen Actarium und die sind auch ganz obskur, denn die haben anscheinend vorher schon irgendwie 10 Jahre lang in einer anderen Idol-Gruppe gespielt, gesungen. Anscheinend hießen die Hime Ido Tai. Und ja, das hat wohl nicht so richtig geklappt. Das heißt, da haben sie gesagt, so, wir machen jetzt unsere eigene Gruppe hier irgendwie mit Blackjack und du weißt schon. Und wir machen aber ein Zeitlimit. 555 Tage wird diese Gruppe bestehen. Und dann war es das. Und das ist irgendwie ganz drollig. Die waren auch so ganz gut und ja, haben ganz gut für Stimmung gesorgt, waren nicht viele Leute da, aber ja, warum nicht, kann man ja mal machen, einfach mal so ein Zeitlimit-Ding veranstalten, ne? Ja, was gab's noch? Gab's noch irgendwas? Da war noch irgendwas im Manga-Museum in Kyoto, was ja auch mehr so ist wie so eine Bibliothek, also wenn man Manga lesen will, ist man furchtbar gut aufgehoben. Gab anscheinend noch eine Baki-Kunstausstellung, noch ein paar, ja, Talk-Events und so weiter. Also wenn man sich da gut reinfuchst, was, wie, wo, wann ist, kann man da wahrscheinlich furchtbar viel mitnehmen. Also, ja, ich habe mich da gar nicht mit reingefuchst. Also ich war dann eher so, ja, was gibt's denn so? Was kann man denn da so machen? Ja, okay, gehen wir zu dieser einen Gesprächsrunde und das ist auch gut und dann guckst du hier und da. Ne? Also ich habe da jetzt nicht so furchtbar viel erwartet, auch dann aber ganz gut bekommen. Was ich noch ganz lustig fand, war bei diesen Gesprächsrunden und bei den großen Events da, musste man sich halt vorher anmelden und diese Anmeldung ist natürlich wieder mit Lotterie und dann kannst du das vielleicht gewinnen oder auch nicht, also vielleicht kommst du rein oder auch nicht. Dann hatten wir halt für diesen einen da gewonnen und sind hin und da haben wir gesehen, da ist noch eine zweite Schlange. Das heißt, du kannst dich da sonst auch einfach anstellen und dann kommst du auch so rein, stehst halt hinten und sitzt nicht irgendwo weiter vorne. Unsere Sitzplätze waren dann aber auch irgendwie eher so ganz hinten, also vorletzte Reihe von den Sitzreihen und ja, ne, dann macht's ja auch nicht so viel Unterschied, ob du da sitzt oder weiter hinten stehst. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass hier der gute Christian von Get Your Genki hier so eine geile Internetseite gelinkt hat, die heißt eelslap.com, wo man halt so einen Typen mit einem Aal ins Gesicht schlagen kann. Das ist fantastisch und ich liebe es. Also kann man so mit der Maus steuern und dann kriegt er voll den Aal in die Fresse. Also ist geil. Also ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass eelslap.com total super ist. Und ja, diese Veranstaltung war auch ganz cool. Waren wir anschließend noch bei einem deutschen Bäcker. Der deutsche Bäckermeister da heißt Johnny und hat aber gutes Brot gebacken. Fand ich toll. Also ja, so viel dazu. Kommen wir mal zu ein paar anderen Sachen, die ich irgendwie neulich gesehen habe und vielleicht auch auf dem anderen Kanal noch nicht so besprochen habe. Also ich halte das mal heute so ein bisschen eher so, wir sprechen mal über Sachen, die da noch nicht so richtig raus sind. Also ja, gucken wir mal. Der Rest, der kommt vielleicht noch nach, reicht, ihr müsst es euch halt auf Englisch anhören, ist auch okay. Fangen wir einfach mal an mit Mobile Suit Gundam Unicorn, also die alte OVA von 2010. Die haben sie hier im Kino gebracht und freundlicherweise sogar mit englischen Untertiteln. Ich war, glaube ich, der Einzige, der die gerne wollte. Der Rest waren dann doch wieder nur die Einheimischen, die da rumsaßen, aber mich hat das gefreut. Das war auch ganz lustig beim letzten Teil, das sind ja 7 Teile. Na, also 6-mal die eine Stunde und der 7. ist dann ein bisschen länger. Und die haben sie immer so 2 Teile zusammen, beziehungsweise den letzten dann separat im Kino gezeigt, so wöchentlich. Und beim letzten, ich weiß nicht warum, ich müsste mich eigentlich schon dran gewöhnt haben, als da das erste Mal geredet wurde und die Untertitel kamen, ich war total überrascht. Ich weiß nicht wieso, ich habe da schon irgendwie 3-mal mit Untertiteln geguckt und diesmal hat es mich überrascht. Keine Ahnung. War aber ganz nett, war auch direkt ein Tippfehler drin. Da hatten sie, glaube ich, statt einem L eine 1. Böse, böse Menschen, macht das doch nicht. Aber ja, ist eine ganz tolle Geschichte. Also ist so ein ganz typisches Ding. Wir haben die Weltraum-Nazis von Zion und wir haben eben die Erdbevölkerung und die sind ja immer im Krieg. Und jetzt geht's dann hier darum, dass da irgendwie so eine mysteriöse Box ist und wer immer die hat, der kann irgendwie die Geschicke der Welt verändern und der üblicherweise Teenager-Junge als Protagonist, das ist hier Banarje links, der muss dann irgendwie eben den großen Riesenroboter hier, den Gundam Unicorn, den ich in Tokio hab stehen sehen, muss er halt reiten in die Schlacht und kämpfen. Und wie das eben so ist, ist hier auch immer nicht so ganz klar, wer jetzt eigentlich tatsächlich böse ist und wer nicht so. Ne, das geben sie sich ja immer viel Mühe, möglichst beide Seiten oder alle Seiten zu präsentieren und zu sagen, hey, Krieg ist eigentlich ganz schön scheiße. Und das eben mit viel Gedöns und Gewese, war hier auch ein bisschen Evangelion-esque im Sinne von, oh mein Gott, wenn jetzt hier zu viel Action losgeht, dann übernimmt der Roboter irgendwann seinen Piloten und dreht ein bisschen am Rad. Ja, 2010 ist jetzt nicht so spät nach Evangelion, war da vielleicht noch so ein bisschen ihnen passt ganz gut. War aber auf jeden Fall alles ganz reizend. Der eine Bösewicht oder Bösewicht in Häkchen, der eine Antagonist, hat den wundervollen Namen Full Frontal. Ich musste jedes Mal so ein bisschen vor mich hinkichern, wenn sie über den geredet haben, aber mit ihm ganz großartig. Aber ja, es ist eine tolle Serie, kann man sich gut mal angucken. Ich habe ja jetzt immer noch nicht so viel Gundam gesehen, aber das war auf jeden Fall so die Art Gundam, die ich glaube ich präferiere, also so ein bisschen mit Kriegsgedöns und weniger Fokus auf kleinen Mädchen, also was auch nicht verkehrt ist. Also ich habe auch ganz lustig immer noch nicht das neueste Gundam fertig geschaut, obwohl ich irgendwie diesen Pilotfilm, der hier im Kino lief, 1000 Mal gesehen habe, aber die Serie immer noch nicht, gefällt mir soweit aber auch sehr gut, aber ja, ich finde dieses ein bisschen kriegsorientierte eigentlich sehr gut und sehr sehenswert und sehr toll und ja, das war eine tolle Ergänzung und hat mir wieder ein bisschen Motivation gegeben, Gundam zu gucken. Also Gundam hatte generell für mich das Problem, dass er war so viel. Was soll ich mir anschauen? Und generell Anime-Serien, wenn die auch noch lang sind, ne, da fand ich das jetzt hier mit 7 Teilen eigentlich ganz angenehm zu schauen. Und war wunderbar, alles sehr tränendrüsig am Ende und dramatisch, wie sich das gehört. Große, große Freude, großer, geiler Scheiß, hast ein paar coole Roboter, ein bisschen coole Action, auch wenn es alles dann doch so schlimm mit Krieg und so ist. Und habe ich mich gefreut, war mal wieder schön, sowas zu sehen. Kommt auch bald der neue Hathaway-Film, also Gundam Hathaway. Ich habe auch nicht den alten gesehen. Da habe ich mich damals nicht reingetraut, weil mir alle gesagt haben, boah, da musst du aber hier irgendwie dich mit Gundam auskennen, um den zu verstehen. Aber ich denke mir jetzt, hätte ich mal drauf gepupst und mir den einfach angeguckt. Wobei die auch mal so ein bisschen sprachlich noch ein bisschen verwirrend sind mit dem ganzen Sci-Fi-Slang und Militärgedöns. Naja, ich werde ihn mir irgendwie zu Hause mal anschauen. Kommen wir noch zu einem anderen brandneuen Film, der jetzt gerade erst ein paar Tage in den Kinos läuft, ist ein Film von Keiichi Otomo. Der ist vor allem bekannt für seine Rurouni Kenshin-Filme. Und der hat auch hier diesen Legend and Butterfly gemacht. Also der macht schon ein bisschen den größeren, pompöseren Kram. Und wenn man sich hier mal auf den Cast schaut, also da ist jetzt hier auf Letterboxd auch nur ein Bruchteil der Leute dabei, die da überall auftauchen. Aber schauen wir mal rein. Wir haben Satoshi Tsumabuki, scheint am bekanntesten aus Fast and Furious Tokyo Drift. War aber auch in World of Kanako oder A Man. Guter Schauspieler. Wir haben Suzu Hidose, am bekanntesten aus natürlich Our Little Sister. War aber auch zum Beispiel in The Third Murder oder Kyrie. Da haben wir Masataka Kubota, der auch in den ganzen Kenshin-Filmen war und in Cloud und in 13 Assassins und in A Man. Aber hier ein bisschen vorgreifend auf diesen Film, der war ja in diesen Warui Natsu, also dem Bad Summer. Und da hat er ja schon so einen lustigen, unterhaltsamen Psycho gespielt. Und das kam dem hier schon wieder ganz nah. Also hier ist er auch dann eher so der Randalierwicht. Und das hat er jetzt irgendwie drin. Ich weiß gar nicht, wie hat denn der bei Kenshin gespielt? Habe ich gerade nicht mal auf dem Schirm. Da war, glaube ich, keine große Rolle. Akira Kiyosato. Wer? Ich habe gerade noch mal versucht zu recherchieren, welche Figur das heißt. Ich krieg's nicht mehr auseinander. Müsste ich mir noch mal anschauen. Aber ja, wir haben noch hier Eta Nagayama. Kennt man aus Monster oder Blue Spring oder Memories of Matsuko. Oder eben auch The Foreign Duck, The Native Duck and God in a Coin Locker. Oh, hier Monsters Ball, Nine Souls, Harakiri, hat einen Haufen guten Kram gemacht. Da haben wir hier natürlich Shinya Tsukamoto. Falls ihr diesen Podcast hört und nicht wisst, wer Shinya Tsukamoto ist, dann muss ich euch leider fragen, was ist geschehen? Muss ich euch den jetzt erklären? Nein, muss ich nicht. Wir haben Aoi Nakamura vor zum Beispiel in Paranormal Activity Tokyo Nights oder Back oder aber auch Kamen Rider Black Sun. Wir haben Kumitaki Uchi vor ich schwing hier schon wieder ins Englische rein, zum Beispiel aus A Grateful Dead oder We Made a Beautiful Bouquet. Haben wir Shogun, den obligatorischen Okinawa-Schauspieler, zum Beispiel aus Sukiyaki Western Junk oder Kakera. Auch ein lustiger Typ. Wir haben Pierre Taki, der Typ, der irgendwie in große Drogenprobleme geriet und jetzt doch wieder ganz viel Zeug macht und eigentlich auch Musiker war bei Denki Groove. Aber ihr habt da zum Beispiel gesehen, Shin Godzilla oder Linda, Linda, Linda oder Like Father, Like Son oder Survive Style 5 Plus. Ja, ein guter Typ. Wir haben den hier vielleicht nicht. Der ist, wir haben hier Eita Okuno. War hier zum Beispiel in The Outsider, der ganz großartige Film. Oder auch zum Beispiel in Pokémon Concierge. Naja, schon ein bisschen besser. Oder hier Love and Peace von dem schlimmen Regisseur, über den wir jetzt erstmal nicht mehr reden wollen. Zu viel. Ja, und so weiter. So geht das hier mit dem Cast noch weiter. Ganz viele große Leute. Und ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich den Titel genannt habe. Es geht um Heroes Island oder auch Takara Shima, anscheinend nicht Shima. Und ja, ist ein bisschen abenteuerlicher Film. Ich habe ein paar positive, ein paar negative Kritiken gelesen. Und ich glaube, irgendwie die meisten negativen Kritiken gehen so ein bisschen durch, oh, der Film war lang. Und ja, ich weiß nicht, also ich bin auch noch so ein bisschen unentschlossen, wie gut ich ihn finde, aber gut auf jeden Fall. Interessant auf jeden Fall. Also während ich ihn gesehen habe, dachte ich mir schon wieder, den möchte ich eigentlich auch nochmal sehen. Also das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Hier ist einfach, es ist nicht mal so, dass der Film besonders kompliziert ist. Der erklärt schon alles irgendwie, was erklärt werden muss. Ist halt auch ein großer Mainstream-Film, so ist nicht. Aber ist halt lang, da passiert viel, da ist viel los. Die reden auch alle ein bisschen drollig, weil es halt Okinawa ist. Und ja, ich habe schon irgendwie so beim Schauen Lust gehabt, den nochmal zu schauen. Der ist halt tatsächlich saulang, der ist 191 Minuten. Und ja, aber schon allein sehr sehenswert, weil er furchtbar gut aussieht. Also der ist wirklich wunderbar gefilmt, wunderschön, ganz, ganz toll, mit viel Gegrissel und ja, Korn oder Rauschen. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Rauschen oder nachträglich digital eingefügtes Korn. Ich habe keine Ahnung, aber auch mit ganz viel lustigen Fokusspielereien. Also da hast du teilweise so den Vordergrund und den Hintergrund sehr, sehr unscharf und das Feld, was so quasi in Schärfe ist, im Fokus ist, ist sehr, sehr klein. Dazu dann teilweise ordentlich Kontrast draufgeballert, lustige Sachen mit Farben. Da haben wir natürlich da auch hin und wieder so ein bisschen das Blau-Orange mitspielen, aber nicht so viel. Hat mich jetzt nicht groß gestört, ist mir nur manchmal so ein bisschen sauer gesprungen. Ah, da ist es wieder. Aber generell ein unglaublich schöner Film. Also audiovisuell wahrscheinlich der filmigste Film, den Japan dieses Jahr zustande gebracht hat. Man sieht das sehr, sehr fette Budget und die haben auch ganz offensichtlich eingeplant, den im Ausland zu verkaufen. Also war auch direkt mit allen Texten, die da waren, auch gleich auf Englisch mit dabei. Ist eine groß angelegte Geschichte. Also ist im Prinzip das zweite um die 3 Stunden lange pompöse Ding über Jahrzehnte, erzählst eine Geschichte,
startet da irgendwo vor langer, langer Zeit. Dieser hier in den 50ern. Dann zieht sich das irgendwie über, weiß nicht, 20, 30 Jahre oder sowas, wie hier die Geschichte spielt. Und war ja in Kokuho auch schon so. Da ging es, glaube ich, in den 60ern los, bis in die Gegenwart quasi. Und auch ganz gut, haben wir auf dem anderen Kanal drüber geredet, werde ich heute hier noch nicht machen oder vielleicht doch. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie ich Lust habe. Aber ein relativ großes Ding und hier total spektakulär. Geht um Okinawa nach dem Kriege. Japan hat es mehr oder minder aufgegeben. Die Amerikaner sind da eingefallen, haben es besetzt. Und hier haben wir zu Anfang so eine Gruppe von so Robin Hood-Leuten. Die brechen dann eben in die US-Stützpunkte ein, klauen da Essen, um es dann unter den Armen zu verteilen. Und das geht halt irgendwann mal so ein bisschen schief. Und drei von den Jungs, einer verschwindet, einer wird ins Gefängnis gesteckt und der dritte, der entkommt. Ein paar Jahre später. Der Entkommene ist jetzt selber Polizist, der aus dem Gefängnis ist wieder raus, aber ist jetzt halt Gangster und der Verschwundene ist immer noch verschwunden. Und so zieht sich das eben über die Jahrzehnte, dass der Polizistenknabe eben seinen Kumpel da sucht und der andere Gangsterknabe eben auch so ein bisschen dran interessiert ist, was da los ist und die so auf verschiedenen Seiten des Gesetzes eben einerseits versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen, ne, dass man eben der Unterdrückung der Amerikaner entgeht und dem Ganzen, was da so mitkommt, denn man weiß ja, historisch gesehen, ist auch bis heute ein Problem, dass die für viel Probleme sorgen, gerade Sexualverbrechen ist ein Ding, oder sei es auch eine Autounfälle, und dann kommen eben die Amerikaner sagen, ja, wir kümmern uns darum und dann verschwinden die Leute und werden nie irgendwie zur Rechenschaft gezogen, wie das eben gerne mal so ist. Und das ist eben hier ein großes Ding und der eine macht das eben auf der Seite des Gesetzes und mehr oder weniger erfolglos, wird dann aber auch so ein bisschen als so eine Art Doppelagent dann von den Amerikanern eingespannt, so man will ja eigentlich doch das Gleiche. Und der Gangsterknabe, der trifft dann eben irgendwann eher so eine Gruppe, die das ein bisschen brachialer in Angriff nehmen will, also relativ wortwörtlich. Und ist alles ganz spektakulär und ganz spannend. Wie gesagt, ist eine Riesengeschichte, irgendwie so ein bisschen Krimi, noirig, aber eben auch mit ganz viel Drama und noch eben diesem Gangsterkram nebendran. Wir haben noch eine Geschichte um die Freundin von dem Verschwundenen, die Lehrerin werden möchte und also Sachen. Und im Prinzip der Titel mit der Heldeninsel, der suggeriert so ein bisschen, also dass man auf der Suche nach dem verlorenen Helden ist, der da eben irgendwann mal verschütt gegangen ist, aber eben auch vielleicht irgendwo so eine Art Schatz liegen könnte, man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes, tolles Ding, da ist viel los, du hast ein bisschen gute Action, es sind zwei ganz spektakuläre, tatsächliche historische Ereignisse mit eingefügt, und zwar ist einmal ein amerikanisches Militärflugzeug in eine Schule gekracht und einmal eben ganz große, spektakuläre Aufstände. Und ja, es ist eben alles sehr verknüpft mit dieser Geschichte um die US-Besatzung, die ganzen Ampo-Demonstrationen war ja ein Riesending mit diesem Vertrag zwischen Japan und den USA, wo man eben quasi gegenseitige Unterstützung garantiert, wo auch damals sehr viel demonstriert wurde, wo Leute ums Leben kamen und so weiter und so fort. Da war man sich relativ einig, dass man das eigentlich nicht möchte. Also gerade auf linker Seite war es, glaube ich, sehr große Proteste und viele Probleme, ganz großes Ding in den 50er, 60er Jahren. Und hier eben dann irgendwann ein großer Aufstand in Okinawa, der natürlich sehr, sehr spektakulär inszeniert ist hier. Also der ist ein richtig teurer Film, also selten sowas Teures aus Japan gesehen. Sehr spektakulär gemacht, großartig gespielt. Ein paar Leute hier kritisierten irgendwo, dass so ein bisschen die Figurenentwicklung nicht ganz schlüssig ist. Da müsste ich mir tatsächlich nochmal angucken, ein bisschen mehr auf die Details achten. Weil da ist einfach so viel, was da los ist. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das alles irgendwie keinen Sinn ergibt. Also, weiß nicht, da muss man vielleicht das ein oder andere Loch selber mit ein bisschen Nachdenken schließen, kann gut sein. Das Buch ist wohl noch viel, viel länger, auf dem der Film basiert. Also ist eine Riesengeschichte. Und ja, ich hatte einen Riesenspaß. War so einer dieser Filme, wo du anschließend aus dem Kino kommst und irgendwie hat's dir deine Weltwahrnehmung so ein bisschen verdreht, läufst dann irgendwie in der Nacht nach Hause und fühlst dich ein bisschen anders als vorher. Und das ist auch sowas, was nicht immer passiert. Und war ein großes, spektakuläres Ereignis und eigentlich ganz toll. Und will ich gern wiedersehen. Also vielleicht ist ja auch jetzt so ein bisschen getrübt vom Spektakel. Ich lasse mich da ja gerne einlullen, sobald da irgendwas drin war, was mir so richtig gut gefallen hat. Ja, geil, super. Und wenn ich dann das zweite Mal gucke, ist dann vielleicht nicht ganz so toll. Vielleicht ist aber auch noch viel, viel besser. Ganz großartig hier auf jeden Fall Shinya Tsukamoto als so der etwas ältere Polizistenkollege, der da so hin und wieder mit rumläuft. Und gerade wenn er dann wirklich den Opa spielt, ganz großartig, ganz großer Spaß. Vor allem ist das mal hier irgendwie eine Art und Weise, die er spielt, die ich von ihm, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Ganz toll, hat mir wunderbar gefallen. Wirkt der ganze Cast ist super, haben es alle wunderbar gespielt. Ich müsste mir eigentlich echt nochmal angucken, um da so ein finales Urteil zu haben. Ich würde aber fast sagen, könnte vielleicht sogar der interessantere Film als Kokoho sein. Also, wenn mich da jetzt mein Eindruck nicht getrübt hat, aber ja, reden wir halt doch über Kokoho. Ein ganz, ganz großer Film von Sang Il-Li oder Lee Sang Il, wie rum man es auch immer sagen möchte, fängt hier im Jahre 64 an. Ein Teenager-Junge, dessen Vater Yakuza ist, muss mit ansehen, wie eben dieser Yakuza-Vater getötet wird. Dieser Yakuza-Vater ist übrigens Masatoshi Nagase, großartiger Typ. Also hier auch ganz wahnsinniger Cast, der ganze Film. Und zwar haben wir hier Ryo Yoshizawa, ne, der Typ aus sowas wie Kingdom und Bleach und Tokyo Revengers. Ryusei Yokohama, der Typ, den ich ständig vergesse, der hier zum Beispiel in Faithless war oder auch in Wandering. Wir haben aber auch noch ein paar coolere Typen, wie zum Beispiel, oder auch Damen, wie zum Beispiel Mitsuki Takahata, die auch Sängerin, glaube ich, ist, die aber auch hier in Golden Kamuy oder Monster war. Wir haben Shinobu Terajima, ganz, ganz fantastische Schauspielerin, wohl auch die Tochter eines Kabuki-Schauspielers, wie mir das gesagt wurde. Man kennt sie aus Helter Skelter oder R100 oder Oh Lucy, damals auf der Nippon Connection gesehen. Wir haben Soya Kurokawa, einer der beiden Jungen aus Monster. Wir haben Ketatsu Koshiyama, der Junge aus My Sunshine, der da irgendwie aus diesem Horrorfilm entstiegen ist und nun hier ist. Wir haben Min Tanaka, der zum Beispiel jetzt neulich in Perfect Days war. Wir haben Ken Watanabe, ihr wisst schon, der Typ aus Batman Begins. Soll mal reichen. So. Und Kokoho, ja, fängt eben da an und wir haben eben diesen Sohn der Yakuza-Familie, der aber ein hervorragender Schauspieler im Kabuki schon ist und da eben ein Onagata ist, also der spielt die Frauenrollen. Im Kabuki gibt's ja bekanntermaßen keine Frauen, denn die sind zu erotisch und dann wurden sie ursprünglich erst gegen Knaben getauscht und die waren auch zu erotisch und dann hat man sie eben gegen erwachsene Männer getauscht und auch da gab es viel Prostitution mit den Schauspielern und so weiter und so fort. Alles eine sehr homosexuelle Angelegenheit und wie mir das auch mal gesagt wurde, ist das auch nicht so unüblich, dass die dann ihre Ehefrauen auch erhaben, um eben die Linie fortzuführen und nicht unbedingt der Liebe wegen. Und das kommt auch hier im Film sehr deutlich rüber. Ja, also dieser Junge muss ansehen, wie sein Vater ermordet wurde, aber zum Glück ist Ken Watanabe da, der eben auch das gesehen hat und aber auch gesehen hat, wie toll der Kabuki spielen kann. Und er ist legendärer Kabuki-Schauspieler und sagt, Junge, komm rum, ich nehme dich unter meine Fittiche. Und ja, dann bringt er ihm eben so richtig professionell Kabuki bei. Das Ding ist, der hat aber auch eigentlich einen Sohn und ja, jetzt hat er eben zwei Knaben, die er da nach oben bringen will. Das Dumme ist, dass eigentlich in der Erbfolge der Sohn dann natürlich seine Stelle irgendwann einnehmen soll. Da ist aber jetzt vielleicht ein anderer, der besser schauspielert. Also haben wir da von Anfang an eine große Rivalität und auch eine große Liebe eigentlich, die einen unglaublichen eskalierenden Höhepunkt hat. Mit einem sehr gammeligen Fuß, der da eine Rolle spielt. Das ist eine ganz eine fantastische Szene. Ich möchte fast sagen, wenn wir schon hier Kokuho und den Heroes Island vergleichen müssen. Ich glaube, Kokuho hat die höheren Höhepunkte, aber auch die tieferen Tiefpunkte und ist insgesamt ein bisschen verbraucherfreundlicher, sagen wir es mal so. Ist halt auch 20 Minuten kürzer oder 15 Minuten kürzer. Aber ja, der hier ist auf jeden Fall das sehr publikumsfreundliche Melodram, was jeder verstehen kann und wo sich keiner irgendwie Gedanken machen muss, dass er nicht so richtig rafft, was los ist. Das ist halt alles wunderbar konstruiert und zusammengestellt, wie spannt sich da über Jahrzehnte und ganz großartig. Hast aber auch zwischendrin so ein paar Segmente, wie, na, da hätten wir auch ein bisschen hier das Elend, was dann manche dieser Figuren durchmachen müssen, ist halt so ein typisches Biopic, Aufstieg, Fall. Ja, das Elend ist dann teilweise echt ein bisschen so mit dem Holzhammer, ist alles sehr unsubtil. Also mir hat auch auf YouTube dann so ein komischer Japaner kommentiert, dass ich ja vielleicht noch irgendwas über Kabuki lernen sollte, um den Film zu verstehen, was totaler Humbug ist, weil der sehr, sehr, sehr simpel ist und alles sehr einfach zu verstehen ist und man da eigentlich kaum was falsch verstehen kann, auch wenn man von Kabuki keine Ahnung hat. Ich glaube, das ist eben auch der große Reiz, den da viele verstehen, die, also ich meine, ist ja nicht so, dass man Kabuki kennt, nur weil man Japaner ist, also ist ja auch kompletter Unsinn und ja, deswegen, das ist einfach so ein Ding, das kann jeder verstehen und da sind sich, glaube ich, alle einfach einig, dass es ein sehr guter Film ist und dass es toll gemacht ist und dass das sehr berührend ist, auch wenn viele schreien werden, oh mein Gott, was für ein ekelhafter Kackscheiß, weil es doch nur wieder um einen Typen geht, der auf alles andere scheißt, nur um der Beste in dem zu sein, was er machen will. Und das ist natürlich legitim, wenn man so Leute nicht leiden kann und dass man sich das dann vielleicht auch nicht anschauen mag. Aber ja, ist ja vielleicht doch eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Auch wenn das jetzt keine reale Person ist, die da irgendwie verfilmt wurde. Also ist ja egal. Aber ist eine, glaube ich, durchaus sehr an realen Dingen orientierte Geschichte. Also dieses, also auch so ein Ding mit diesem Rangfolge, wurde mir auch gesagt, oh, das versteht man ja als Japaner instinktiv, dass das ein großes Ding ist, wenn jetzt zum Beispiel eben diese Rangfolge unterbrochen ist und da irgendwer anders reingrätscht. Ja, das versteht man aber auch als jeder Mensch von jedem anderen kulturellen Hintergrund, weil es solche Geschichten überall gibt. Also sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Königshäusern oder in Politik oder in Firmen oder was, wo sich der Sohn denkt, ja, ich habe hier meinen Posten sicher und dann kommt aber irgendwer anderes rein. Also das braucht man mir nicht irgendwie einreden, dass ich es nicht verstanden habe, weil ich kein Japaner bin und ich gehe noch vom Kabuki verstehe. Ach, leck's mir doch am Popo, du komischer Typ. Egal. Nee, ist ein ganz großer, spektakulärer Film. wie gesagt, alles sehr mit dem Holzhammer und mit großem Pinsel gezeichnet. Aber ein ganz großer Spaß. Also gerade die Kabuki-Szenen sind fantastisch. Ja, wenn er gut ist, dann ist er so richtig gut. Und dazwischen ist er halt nur gut. Und ja, das macht den sehr, sehr sehenswert. Der wird auf jeden Fall in den USA erscheinen. Würde mich wundern, wenn der nicht zumindest in Deutschland irgendwie auf Disc oder so kommt. Also der wird wohl irgendwie, ne, erscheinen. Ja. Gucken wir uns noch ein bisschen mal hier an. Drei Worte zu Linda. Linda, Linda war ich jetzt im Kino. Ist ein Film von Nobuhiro Yamashita. Eigentlich auch so sein erster großer Film. Er hat wohl vorher so ein paar Sachen gedreht über Typen, die nichts machen. Und dann hat er eben gewechselt zu Mädchen, die nichts machen. Und das ist ein ganz wunderbarer Cast, die vier Mädels. Wir haben einmal, ich weiß nicht, wie man sie korrekt ausspricht, Bäduna. Ich glaube, in Katakana wird sie ja Peduna geschrieben. Ich weiß es nicht, aber natürlich große bekannte koreanische Schauspielerin. Wunderbar, zum Beispiel in The Host oder Cloud Atlas oder hier dem fantastischen Jupiter Ascending. Wir haben Aki Maeda, zum Beispiel bekannt aus Battle Royale oder Battle Royale 2 oder eben auch Gamera 2 und 3, also die Heisei-Trilogie. Wir haben Yukashi, die jetzt längere Zeit mit der Schauspielerei pausiert hat. Sie war aber zum Beispiel in dem ganz, ganz großartigen Hold Up Down von Sabu. Fantastischer Film mit ganz viel komischen Witzen, einem eingefrorenen Jesus und plötzlich einem Hongkong-Action-Finale. Großartiger Film. Nee, aber sie hat ja irgendwann Joe Odagiri geheiratet und über Joe Odagiri müssen wir gleich nochmal reden. Da ist irgendwie was im Busche mit dem gerade. Sie hat dann aber auch mehrere Kinder geboren und eins von denen ist leider auch schon verstorben. Und ich nehme an, das hat sie so ein bisschen aus der Arbeitswelt gerissen. Aber sie ist mittlerweile wieder so ein bisschen zurückgekehrt. Aber da reden wir dann an anderer Stelle drüber. Und wir haben noch Shiori Sikine, die jetzt keine Schauspielerin ist, sondern Bassistin der Band Baseball Bear. Und ja, das sind hier die vier Hauptmädchen, den Rest des Casts lassen wir einfach mal raus. Es ist ein unglaublich guter, fantastischer Film, der jetzt so einen 4K-Remaster bekam, der ist schon 20 Jahre alt. Und das ist so ein Ding, das Wort hier irgendwie umschrieben als so eine Art von Comedy, die sehr... Ja, wie soll man sagen, so ein Wohlfühl-Comedy. Das war anscheinend so ein Trend, der mit diesem Regisseur und Satoshi Miki so ein bisschen losgetreten wurde. Also so Spaß und Witze, aber nicht auf Kosten anderer. Das habe ich jetzt erst so gelesen, dass das tatsächlich so ein Ding in Japan war, dass das so spezifisch als eine Stilrichtung der Comedy gesehen wurde in einem Interview mit Yugo Sakamoto zu seinem neuesten Film Flame Union, der in 2 Wochen rauskommt. Also das ist der neueste Legendary Hitman Kunioka Film, der wieder ganz furchtbar dumm aussieht und ganz großer Spaß wird, wo er auch anscheinend, hat er in dem Interview gesagt, seit Baby Assassin's Nice Days redet er eigentlich gar nicht mehr in die Action-Szenen rein. Er sagt einfach nur so ungefähr, was er haben will. Und dann lässt er das die Action-Leute machen. Und der hat das irgendwie so als eine Art der Comedy gesehen, die er die jetzt sehr dominant war, womit er aber, glaube ich, nicht so viel anfangen konnte, also zumindest nicht im Sinne von selber machen und irgendwie so ein bisschen den derberen Humor sah und jetzt im Zuge von zum Beispiel sowas wie Die nackte Kanone, dem Remake, können wir gleich auch nochmal drüber reden, da habe ich nicht auch geguckt, dass da so ein bisschen vielleicht auch mehr wieder Bedarf an Brachialhumor besteht, wo vielleicht auch mal auf Kosten anderer ein Witz gemacht wird. Aber ja, dieser hier sind halt, also da geht's auch wirklich um gar nichts. Da sind so ein paar Mädchen, die eine von denen hat so ein bisschen Stress mit anderen, da passiert aber auch nicht so richtig viel rum, und die beschließt halt einfach mit ihren zwei Freundinnen, dass sie jetzt einfach irgendwie fürs Schulkulturfest oder was, da zwei Lieder spielen wollen, also so als Band, und dann braucht man noch irgendwen, der singt, und dann kommt dazu vielleicht diese koreanische Austauschstudentin, Schülerin vorbei, und dann schreien sie, ey, willst du bei uns in der Band singen? Und sie sagt, yo! Und dann erklären sie ihr, was sie tatsächlich meinen, und sie sagt, nee! Und dann spielen sie aber dieses Lied vor, das Linda Linda von den Blue Hearts, und ja, das findet sie ganz toll und beschließt, der Band beizutreten, und hast du einfach so dieses Ding mit vier Mädchen, die einfach eine gute Zeit haben und so ein bisschen nichts tun und vor sich hin machen, und es geht eigentlich um nichts, es passiert nichts Dramatisches, es ist nicht so richtig wie so Brachialhumor, sondern eher so ein bisschen nett und lustig, also gerade wenn hier die Beduna dann irgendwann zum Singen üben in so ein Karaoke-Ding will und einfach nicht versteht, dass sie ein Getränk kaufen muss, um da irgendwie Karaoke singen zu dürfen. Ja, ganz merkwürdig, ne? Sie sagt so, ey, ich will nur singen und guck mal, ich habe mein Wasser mitgebracht. Ich brauche kein Getränk, und ja, wenn du aber kein Getränk kaufst, dann kannst du nicht singen. Ne? Ganz, ganz doof. Und zum Schluss gibt's irgendwo noch so eine relativ komische Szene mit einer Hand. Sag ich mal, denke ich, es ist ein ganz, ganz wunderbarer Film, einfach nur übers eine gute Zeit haben und ja, mit deinen Freunden abhängen, und ja, das ist schön. Ist einfach schön und macht Freude und das herzerwärmend und macht dich warm und fuzzy im Tamtam und so. Ne, einfach ein wahnsinnig guter Film. Ich glaube, ein paar Leute kommen nicht drauf klar, dass es irgendwie um nichts geht. Aber ja, ich sehe hier gerade, dass Jason Gray als einer der Ramones auftritt. Und der ist ja heutzutage eigentlich eher als Filmproduzent bekannt. Der hat jetzt zum Beispiel den Renoir produziert, der ganz großartig war, auch den Plan 75. Oder auch hier To the Ends of the Earth. Ja, guter Typ, produziert gutes Zeug. Hat eben auch irgendwie so ein paar Auftritte in ein paar Filmen. Habe ich auch fast alle von gesehen. Also Tokyo Sonata, Oh My Zombie Mermaid. Und dann haben wir noch Girlfriend, Someone Please Stop the World. Keine Ahnung. Aber ja, wunderbarer, toller Film, und sollte man sich unbedingt angucken. Der läuft jetzt auch in den USA wieder in den Kinos. Aber das hilft euch ja jetzt nicht hier als Deutsche. Aber naja. Wir müssen noch mal kurz über Joe oder Kiri reden. Und zwar geht's um The Odibana Inu Gosh Kono Yaro Movie. Auf Letterboxd haben sie es dann einfach Gosh genannt, ich nehme an, weil es irgendwie das einzig englische Wort ist, was da irgendwie entziffern konnten, und ja, doof, das ist eigentlich ein komplizierterer Name, irgendwie der Oliver Hund, dieser Bastard. Zwar ist das ein Film zu einer Serie von John Odagiri, geschrieben von Joe Odagiri und geschnitten von Joe Odagiri und alles Joe Odagiri, und er spielt auch noch mit, und er ist quasi ein Furry, denn der läuft da die ganze Zeit im Hundekostüm rum und spielt auch tatsächlich einen Hund, und sein Besitzer bzw. Betreuer Sosuke Ikematsu, ihr kennt ihn vielleicht aus Shin Kamen Rider als Kamen Rider, und ja, ist komplett wahnsinniger Cast, also da spielen alle mit, die irgendwie mal mit Joe oder Gidi schon mal in einem Film waren, und noch mehr, und ja, es ist ein Film zu einer Serie. Ich habe mir die ersten zwei Folgen jetzt angesehen, es gibt nur sechs, also sechs Folgen in zwei Staffeln, und es ist kompletter Dünnschiss. Es ist großartig, also das Konzept ist irgendwie, dass diese Sosuke Ikematsu-Figur von so einer Wahrsagerin gesagt kriegt, so, ey, du bist in so einer komischen, super Kack-Welt da gefangen und da muss er jetzt halt durch und das äußert sich darin, seine komische, mysteriöse, dramatische, schreckliche Welt, dass er eben seinen Hund, also das ist der Sohn eines super Polizeihundes und ja, er ist der Einzige, der sehen kann, dass das eigentlich so ein schmieriger, alter, also mittelalter Mann ist quasi, der irgendwie nur säuft und raucht und irgendwelchen Frauen den Schlüpper sucht. Ne? Und also Sachen, und das ist halt total bescheuert, total dumm. Du hast noch irgendwie so ein super, wie heißt es, Volunteer, ich komme gerade nicht drauf, ist ja egal, der irgendwie rumläuft und total bescheuert ist. Also ganz, ganz viele obskure Figuren. Ist so ein bisschen so, die erste Staffel scheint ein Fall zu sein, die zweite ist dann wahrscheinlich der nächste, der Film ist dann wahrscheinlich der nächste, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal weiterschauen. Es ist einfach total dumm und quatschig und Joe Olagidi hat halt seine liebreizende Frau dann doch mal wieder zum Schauspielern bewegt. Sie hat hier eine winzig kleine Rolle, hat aber auch seitdem ein bisschen was gemacht. Das ganze Marketing um diesen Film ist total dumm. Irgendwie gab es da mal so ein Baseballspiel, wo er dann in seinem Hundekostüm den Ball geworfen hat und also Quatsch. Für die Premiere, also der Film startet am 26.09. Für mich ist das morgen. Wenn die Folge raus ist, ist es wahrscheinlich auch schon der 26. oder 27. Ich habe keine Ahnung, wann ihr es hört, vielleicht noch später. Aber er hat da so eine Vorab-Premiere gemacht für Hunde. Also da sind 50 Hunde gekommen, die sich den Film angesehen haben, aber halt 99 Minuten für so einen Hund schon ganz schön lang ist, hat er den halt mal auf 10 Minuten runtergeschnitten. Das ist schon okay. Hat auch gesagt, wenn es den Hunden dann zu langweilig wird, können sie auch gerne nach Hause gehen. Er versteht das. Komplett bescheuert. Komplett wahnsinniger Typ. Ganz großer Spaß. Es ist einfach sehr, sehr dumm. Es ist halt Fernsehunterhaltung. Erwartet da jetzt keine großen Monstrositäten. Also vielleicht hat ja auch der Film jetzt plötzlich ein fettes Budget und ganz obskuren Kram drin, aber geiler Scheiß. Ja, kommen wir zu was anderem. Wir haben ja schon angerissen hier Nackte Kanone. Remake will ich gar nicht zu viel drüber reden. Ist von einem Menschen, der ist Akiva Schaffer. Was hat der gemacht? Hat der irgendwas gehört? Der hat diesen Chip and Dale Film gemacht. Na wunderbar. Hat Liam Neeson, Pamela Anderson und Paul Walker Hauser irgendwie im Cast und ich weiß nicht, sah nach so einem Film aus, den kein Mensch will und kein Mensch braucht und ich weiß nicht, ich hatte aber doch irgendwie so ein bisschen Bock drauf, einfach im Zuge von, sind jetzt tatsächlich Hollywood-Komödien wieder möglich. Ich hatte neulich auch schon den Happy Gilmore 2 gesehen, der ganz spaßig angefangen hat und dann aber irgendwann echt scheiß lahmarschig und blöd war. Und ja, dieser hier wird gegen Ende auch ein bisschen schlechter, aber auch einfach, weil das ganze Konzept von, der ist irgendwie ein Typ, der möchte gerne auf brutale, brachiale Art und Weise ja die guten alten Zeiten zurückbringen, so wo hier der Stärkste gewinnt und so und bla. Und es ist eigentlich vom Humor her nicht so unterschiedlich von den alten Filmen. Es ist halt sehr brachial, sehr doof. Sie versuchen in jeder Szene irgendwie was reinzuschieben. Und ich habe jetzt die Originale seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Kann natürlich sein, dass der ja viel, viel schlechter ist als die. Und total möglich. Aber ich war doch relativ positiv überrascht, wie gut er mich unterhalten hat, wie viel Freude ich dann doch mit so ein paar von den Witzen hatte. Also gerade das mit diesem Schneemann, was da in der Mitte passiert und was gegen Ende mit Dave Bautista passiert, hat mir doch viel Freude gemacht. Also es ist ein Film, der zumindest mehr geliefert hat, als ich erwartet habe. Und das ist doch schon mal was. Also ja, vielleicht gibt es doch wieder Comedy in den USA, man mag es ja kaum glauben bei den politischen Auswüchsen, die da gerade irgendwie mit Jimmy Kimmel und so da passieren. Ich weiß es nicht. Ach, ist alles ein schreckliches Land mit schrecklichen Dingen, aber zumindest gab es mal wieder eine ganz solide Komödie, die mich unterhalten hat, bin ich ganz zufrieden mit. Was anderes, was mich gut unterhalten hat, wo ich auch gar nicht so viel drüber reden kann und auch nicht reden muss, ist Taroman Expo Explosion, anscheinend haben sie ihn jetzt hier auf Englisch genannt, ein Film von Ryu Fuji, der bisher anscheinend nur Taroman gemacht hat, ist glaube ich eine irgendwie so eine Art Serie oder was, wo halt so ein Typ in einem Kostüm Zeug macht und kämpft und ja, es ist ein bisschen obskur. Basiert ein bisschen alles auf dem Okamoto Taro, heißt er, glaube ich. Ist ein Künstler, Okamoto Taro, ein Künstler, der, oder war ein Künstler, der zum Beispiel für die Weltausstellung 1970 eben diesen Turm der Sonne, so den Taiyo no To, hier in Osaka designt hat. Ist ein relativ gruseliges Ding, also ist schon ganz geil, hat halt so ein Gesicht und komische Arme, Ohren, was auch immer, und obendrauf noch so ein Vogelgesicht, und in der Nacht wird er lustig beleuchtet und sieht total gruselig aus. Geiles Ding, ist halt eine der großen Sehenswürdigkeiten Osakas, tolles Ding, und ein bisschen basierend darauf und in Anlehnung an die Expo dieses Jahr gibt es jetzt eben einen Film zum Taroman. Also, ja, die Serie scheint so ein bisschen beim NHK zu verrotten. Habe ich auch noch irgendwas online gefunden. Ja, naja. Aber ja, der Film ist ganz, ganz großartiger, dummer Spaß. Alles ein bisschen basierend auf diesem Künstler, der auch ständig irgendwie zitiert wird. Und ja, ist einfach eine Parodie quasi von Ultraman, hier eben mit Taroman, der mehr oder minder hochmotiviert gegen komische Monster kämpft und mit Zeitreise in die Zukunft des Jahres 2025, die natürlich ganz anders aussieht als das tatsächliche Jahr 2025, mit ganz viel Unfug und ganz viel visuellen Kniffen und Unsinn, der da passiert. Es ist einfach ein riesen Spaß mit total bizarren, obskuren Kram. Und ja, es ist einfach ein Blick wert. Ich müsste ihn eigentlich auch nochmal schauen. Ich war da ganz fasziniert von, was da nicht alles abgeht. Und ja, schon allein audiovisuell die ganze Präsentation, das ist großartig, ist halt total bescheuert. Ist relativ ähnlich gemacht wie diese ganz alten Ultraman-Serien, also so mit Menschen in Anzügen, die sich komisch bewegen und ganz viel komischen Effekten und alles nicht so ganz ernst gemeint. Großartig. Also, falls da mal irgendwo rankommen ist, ganz große Empfehlung, den zu schauen. Ich habe noch zwei Filme, über die ich gerne reden möchte, machen wir das noch, sind doch beide nicht so lang. Einen hatte ich auf dem anderen Kanal schon besprochen, aber hauen wir hier auch nochmal dann raus. Aber fangen wir an mit Kiyoshi Kurosawas Bumpkin Soup, habe ich mir endlich angeschaut. Ist ja schon vor einiger Zeit bei Third Window Films erschienen. War ja einer von diesem Directors Company Dingern. Also war ja so eine Firma gegründet von so ein paar Regisseuren, wer hätte es gedacht, einer von dem Kiyoshi Kurosawa, die so ein bisschen unabhängiger gerne Filme produzieren wollten. Und dieser hier war dann wohl eine Co-Produktion mit Nikatsu, die das so als einen Eintrag in ihre Roman-Porno-Reihe in Auftrag gegeben haben und dann so ein bisschen, ja, sich damit nicht anfreunden konnten, was Kurosawa da vollbracht hat. Ich glaube, er hat auch selber mal irgendwo gesagt, dass er einfach sehr schlecht darin ist, erotische Szenen zu filmen, also die auch tatsächlich irgendwie erotisch sind. Und ja, ich weiß nicht, ob dem so ist. Also ich glaube, da könnte schon, wenn er wollte, aber er wollte hier, glaube ich, eher so ein bisschen, manche Leute vergleichen es mit Godard, auf jeden Fall eher sowas ein bisschen avantgardistischeres machen. Ist auch wirklich sehr schwierig, diesen Film zu verstehen, wenn es da was zu verstehen gibt, oder wirklich zu analysieren, was da alles so passiert. Im Prinzip geht es um ein Mädchen, gespielt von Yodiko Doguchi, die man vielleicht kennt aus Tampopo oder Cure oder auch Love Exposure, wieder von dem bösen Regisseur, aber auch in Scorseses Silence. Und die geht eben in die große Stadt, oder besser gesagt zu einer Uni, um eben irgendwie ihre große Liebe zu finden, von dem sie irgendwie so eine Kassette hat. Der ist wohl Musiker. Und den sucht sie da halt und findet eben so die Studenten in ihrem komplett freiem Lebensstil. Das heißt, die machen und bumsen und machen komische Dinge, komische Kunst. Passiert hier was, passiert da was, alles komplett schamlos und befreit. Und das Problem ist, da ist noch ein Professor, der ist gespielt von Juzo Itami, ein ganz großartiger Regisseur, aber auch gerne als Schauspieler, schauspielerisch zum Beispiel in Lady Snowblood 2 oder dem Family Game als Regisseur, natürlich Tampopo, die Supermarket Woman oder The Funeral Mimbo. Irgendwann eben verstorben. Man munkelt, dass es nicht unbedingt so freiwillig war, wie er da verstorben ist, sondern dass er die Yakuza so ihre Hand im Spiel hatte. Aber man weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls, dieser Professor möchte eigentlich gerne Schamgefühl untersuchen, was halt ein schweres Ding ist, wenn die Schüler alle komplett befreit von allen, von aller Scham, irgendwie Kram machen. Und es ist ein komplett abstruser Film, da ist kaum ein Plot. Also als großer Plot wäre da halt wirklich nur diese Ankunft des Landeis in der Uni mit Konfrontation zu dieser anderen Welt, anderen Kultur und wie sie jetzt da irgendwie zusteht oder auch nicht. Und irgendwie endet es dann auch in einem, keine Ahnung, ich glaube, die drehen einen Film und sie ist da vielleicht auch dann so richtig in dieser Gruppe angekommen oder so. Man weiß es nicht so genau. Also es ist jetzt kein Film, den du für den Plot guckst. Ich habe ihn zweimal gesehen, einmal so normal und einmal mit dem Audiokommentar von Jasper Sharp, großer Experte für Pink-Film. Und der fängt auch an mit seinem Audiokommentar und sagt so, erklären kann ich euch das jetzt auch nicht, Kinders. Ist so, ne? Ist halt wie ein komplett abstruser Film. Passiert ganz viel Zeug. Sieht total super aus, wunderschön gefilmt, braucht ein bisschen, bis er so in die Puschen kommt, bis da wirklich was passiert, aber ist alles furchtbar interessant, viel, ja, Studentengedöns, was da alles ist, schwer zu erklären, schaut ihn euch an, ist ein interessanter Film, vielleicht nicht der unterhaltsamste der Welt, aber ich fand das sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant und ist mal eine Seite von Kiyoshi Kurosawa, die wir noch nicht so kennen. Also er ist ja so ein bisschen der Typ, der Genre-Film macht, aber alles irgendwie so ein bisschen anders und hier probiert er doch nochmal was ganz anderes. Und ja, noch so ein Genre-Film, der es ein bisschen anders versucht, ist Exit 8 von Genki Kawamura. Viele Leute mögen ihn nicht als Produzent von so Sachen wie Your Name oder Monster oder Suzume. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht für das ganze Schmalzgedöns, was da so zusammenkommt. Und auch in seinen Filmen ist viel Schmalz dabei. Das ist erst sein dritter, er hat einen Kurzfilm gemacht, den ich nicht kenne. Und dann war da noch das Alzheimer-Drama oder Demenz-Drama A Hundred Flowers, was so ein paar Sequenzen hat, wo die Mutti, die eben irgendwie dement ist, ich glaube im Supermarkt einkaufen ist und dann sehen wir so aus ihrer Perspektive ihre Wahrnehmung der nicht ganz so vertrauenswürdigen Welt und das ist vielleicht so ein Ding, was hier ganz gut in den reinpasst, einfach weil wir hier auch sowas haben in Wahrnehmung und einer Welt, die nicht ganz so vertrauenswürdig ist. Und zwar basiert das auf dem Spiel, das auch so heißt. Und man läuft quasi einen Tunnel entlang, einen U-Bahn-Tunnel, also nicht U-Bahn-Tunnel, sondern so den Tunnel in der U-Bahn-Station. Und es wird einem gesagt, hey, wenn du irgendwie eine Anomalie findest, also irgendwas ist anders als sonst, dann drehst du um und kommst ins nächste Level. Und ja, das ist das ganze Ding. Das heißt, er läuft dann hier den Gang lang. Das ist wirklich nur ein kurzer Gang. Und wenn irgendwas Komisches, dreht er um und geht weg. Und das ist die ganze Idee vom Film, also vom Spiel und vom Film. Und diese Idee wurde semi-gut im Film umgesetzt, wenn wir von Spiellogik ausgehen. Das heißt, wenn du erwartest, dass jeder Level schwieriger wird, im Sinne von die Dinge, die da zu suchen sind, werden schwieriger zu erkennen, dann ist das kompletter Unsinn, weil es hier eigentlich immer leichter wird. Also das haben sie ein bisschen verkackt, wenn man das gerne als authentische Spielerfahrung sehen wollen würde. Denn eigentlich ist es natürlich auch interessant zu sehen, ob man selber vielleicht das, was anders ist, findet, bevor es offensichtlich wird. Also, oder vielleicht auch bei den verpassten Chancen, vielleicht hat man es auch als Zuschauer selber gesehen, ich bin gerade saumüde, selber gesehen, während es im Film eben übersehen wurde. Und das ist hier alles aber ein bisschen sehr mit dem Holzhammer und ein bisschen mehr zugunsten der Geschichte, die erzählt wird, die es anscheinend im Spiel nicht gibt. Und wenn ich euch jetzt was zur Geschichte erzähle, dann wird euch sehr schnell klar, wohin die Reise geht. Wir haben einen Typen im Zug, der da irgendwie eine Frau sieht, die ein Baby hat. Und das Baby weint und schreit und ein Typ dreht total am Rad und hier, wie kannst du es wagen, das Kind mit in die U-Bahn zu bringen und ich hasse dich und kümmere dich doch mal darum, dass das hier leise ist und kompletter Psychopath halt. Dann ist er irgendwie am Telefon mit seiner Freundin und klärt so, hey, sie sitzt gerade im Krankenhaus und versucht irgendwie zu entscheiden, ob sie das Kind behalten wollen oder nicht. Und das ist eben das ganze Ding, worum sich die Geschichte dreht, so seine Verfassung bezüglich des Kindes, was seine Partnerin eben bekommt oder nicht. Und ja, ist sehr offensichtlich, was da alles passiert. Ist ein bisschen dumm, irgendwie zu sagen, ja, hier, der Herr muss entscheiden und die Frau sitzt da und wartet und alles ist so, hängt eigentlich nur von ihm ab und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn sich der Mann nur ordentlich ums Kind kümmert, dann wird schon alles gut und ach, ist ein bisschen, sagen wir mal, auf der konservativen Seite, finde ich jetzt nicht weiter schlimm, aber ist schon so ein bisschen, ja, Augenroller, ne? Insgesamt macht der Film trotzdem schon sehr viel Spaß. Dieses mit der Spiellogik hat mir ja auch so ein bisschen gewurmt. Also ich meine, wenn da langläufst und plötzlich ist da eine Sirene, dann wartest du nicht auf, was auch immer da kommen mag, sondern dann drehst du dich halt um und rennst, weil du ein paar Meter hast, bist du eigentlich dann in Level und die potenzielle Gefahr erledigt hast. Aber ja, ist ein Film, man wartet auf das, was da sich mit Sirene ankündigt und das ist irgendwie so einer der späteren Level, ein bisschen albern. Ich glaube, der Herr Kawamura hat keine Ahnung von Videospielen. Das ist okay. Es ist ein guter, interessanter Horrorfilm mit eben dieser leicht emotionalen Psycho-Variante. Ich würde auch eher sagen, es ist ein Horrorfilm für Leute, die keine Horrorfilme mögen, weil jetzt auch durch den sehr begrenzten Cast eigentlich nicht viel Grausames passieren kann. Also da kann jetzt nicht plötzlich einfach mal wer wegsterben, weil du einfach nicht viele Leute hast, die damit spielen. Ist mehr so ein bisschen auf Spannung und so ein bisschen das Psychologische, aber ja, ist jetzt nicht so wirklich Horror in dem Sinne. Ist ein bisschen gruselig, es gibt ein paar gruselige Momente und dann ist es aber auch schon wieder vorbei, ist kurz und knapp, geht irgendwie 95 Minuten, ist ein guter, solider Film, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber sie haben irgendwie was Interessantes draus gemacht, diese Geschichte, die sie erzählen wollen, die ist halt ein bisschen, naja, aber dann doch wieder irgendwie gut genug umgesetzt und ich finde das schon okay, wenn man sagt, hey, wir sind hier quasi mehr oder mehr, also es wird schon suggeriert, dass das, was passiert, real ist, aber es basiert eben alles auf der psychologischen Entwicklung dieser Männerfigur, dass man es dann eben auch auf dieser Männerebene hält, aber ja, diese Präsentation von die Frau sitzt da halt und wartet und hat hin und wieder mal so einen geisterhaften Maria-Auftritt. Naja, ich verstehe, dass sich da Menschen dran reiben, sagen wir es mal so. Mich hat es jetzt nicht groß gestört, aber hätte man auch irgendwie noch besser machen können. Aber war schon ein guter Film, kann man gut mal machen. Nicht mein Lieblingshorrorfilm dieses Jahr. Stichwort Horrorfilm. Ich habe auch neulich nochmal den New Religion gesehen, der jetzt anscheinend jetzt erst seinen offiziellen Japan-Release hat. Kam der Regisseur hier in mein lokales Kino, hat mich auch tatsächlich erkannt und oh mein Gott, hallo, wunderbar, netter Typ, toll, schaut New Religion, ist ein besserer Film als Exit 8, aber schaut auch Exit 8, ist ein gutes Ding, also ja. Aber gut, das soll's gewesen sein, ich bin überarbeitet, es ist spät, ich bin müde, ich will ins Bett und werde das auch heute nicht mehr schneiden oder bearbeiten, sondern das kommt dann morgen oder so. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr schaut auch ruhig auf den YouTube-Kanal Compendium of Discomfort. Da passiert viel, ich hoffe, Gutes. Also da kann man auch sehen, wie ich auf meinem Sofa sitze und dann hier in mein Mikro labere, was jetzt gerade eigentlich viel angenehmer ist, weil ich hier keine Hose tragen muss oder so, sondern hier einfach auf meinem Sofa rumlümmeln kann und ins Mikro brabbel und dabei nicht ständig an mir rumzuppeln muss, weil ich denke, mein Haar oder so. Aber ja, YouTube macht viel Spaß. Bitte kommt darüber auch noch, hört euch das an. Müsst nicht so viel hinschauen, ist okay, wenn er mir nicht die ganze Zeit zuguckt. Aber ja, ich habe viel Freude dran. Und ein paar Leute schauen's und finden es anscheinend auch gut. Und das freut mich auch. Und wir sind jetzt auch ein paar Filme besprochen worden, die ich hier noch nicht besprochen habe und auch nicht weiß, ob ich die noch besprechen werde. Aber ja, ihr habt jetzt hier auf jeden Fall mal wieder was bekommen, was da noch nicht geschehen ist. Ich denke, über die meisten der Filme werde ich da früher oder später auch noch reden. Aber will ich auch ganz gerne nochmal vorher im besten Fall gucken. Also Bumpkin Soup ist da auch kein Problem. Ich habe auch neulich noch Crazy Thunder Road im Kino gesehen. Ja, auch ganz fantastisch. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was Größeres zumachen. Den werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal zu Hause ansehen. Aber das war auch eine ganz wahnsinnige Erfahrung. Dieses, körnige Ding. Ich glaube, der ist ja auf 16 mm gedreht, glaube ich, im Kino. Geil und Sogo Ishii hieß er ja damals, heute ist er Gakure Ishii, war auch da und hat auch wieder mit sehr viel Elan seine Unterschrift auf die Pamphlete geballert. Also der hat ja diese Typhoon-Unterschrift, die ja wirklich mit viel Energie und dem Stift in der Faust da draufhaut. Geiler Typ, also ich liebe ihn, wunderbarer Regisseur auch, ganz toller Mensch. Und großartig, aber gut, das soll es jetzt gewesen sein. Vielen lieben Dank. Bis demnächst. Tschüss.